Herzlich willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, es ist eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch unterschiedliche Schlüsselfiguren aus der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick in die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit.
Podcast Brudi.
In bestimmten Sachen sind wir halt grundsätzlich nicht kompromissbereit, wenn es halt so um künstlerische Integrität geht oder wenn du merkst halt, dass Leute dir versuchen, ja, mach doch mal mehr in die Richtung, weil es hat ja funktioniert so. Mhm. Das ist ja, also je nachdem, was du für einen Künstler hast oder wie du dich selber als Künstler siehst, hast du entweder einen krassen Anspruch oder sagst, ja, okay, ich will Hauptsache Party machen oder so, was auch vollkommen legitim ist. Und wir waren halt immer, wie wir handhaben unser Business, dann halt eher so dieses less compromises, more emotions.
Marc Liebe ist der Gründer der Künstlermanagement-Agentur So You Love Music und betreut derzeit die Produzenten Burger, Matty und Mogul. Die Musik des Kollektivs ist in der Serie NCIS Los Angeles zu hören und durch den Song Cracovia Parte 3 von Il Tre sogar mit Goldauszeichnung versehen. Die Arbeit an Projekten wie der Craig Ignaz-Platte Sturm und Drang bringt den Rüsselsheimer dabei von Rom über London bis nach Berlin. In Podcast Brudi Nummer 19 sprechen wir über das Manager-Dasein, künstlerische Integrität, den weltweiten Musikmarkt und die Herausforderung, in der internationalen Kommunikation den richtigen Ton zu treffen.
Podcast Brudi.
Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 19. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Marc Liebe von So You Love Music.
Servus, hallo, Gude.
Wie geht es dir?
Mir geht es sehr gut. Danke. Wie geht es dir?
Bellissimo, frate. Grazie, grazie. Vabbè, vabbè. Wir haben uns heute getroffen, weil du mir ein bisschen was über dein Label, kann man es so nennen, erzählen möchtest. So You Love Music, was genau verbirgt sich hinter diesem Name?
So You Love Music ist eher so ein Kollektiv, also eigentlich eine Managementagentur. Ich bin auch der Einzige, der da arbeitet. Agentur ist dann demnach ein bisschen hochgegriffen, aber sagt man ja so. Genau. Wir kümmern uns um verschiedene Künstler. Aktuell haben wir drei: Burger, Mogul und Matty. Und ja, unterstützen die dann bei ihrem Bestreben danach, ihre Musik an die Frau oder den Mann zu bekommen. Genau. Und nebenbei, ab und an machen wir mal Veranstaltungen, aber ganz, also mittlerweile nur noch ganz selten, weil wenn man so eine Ein-Mann-Armee ist, dann One-Man-Army ist so gut aus dem Englischen übersetzt, ne? Aber so, ja, wenn man der Einzige ist, der was macht, irgendwann wird es ein bisschen stressig. Deswegen machen wir das nicht mehr so viel. Aber kollektiv so halt, weil alle miteinander irgendwie funktionieren, weißt du? So zum Beispiel Burger lässt seine Sachen von Maddie Master, Mogul lässt seine Sachen von Maddie Master. Manchmal machen die Musik zusammen, manchmal Features, wie jetzt kürzlich vorgekommen. Genau, so halt. So, das ist so die Idee, dass man halt alles so im Haus hat. Genau, ich, der mich so um die geschäftlichen Sachen kümmert. Mhm. Und der Rest macht halt so die kreative Seite.
Okay.
Genau. Wo ich auch ab und an mal drauf Zugriff habe, aber ja, doch eher der Geschäftstyp.
Wie bist du da reingerutscht? Wie bist du da gelandet?
Ja, ich habe mich immer mit Musik beschäftigt. Ich komme auch eigentlich, ich habe so einen DJ-Hintergrund. Habe ich, keine Ahnung, wie lange jetzt? 18 Jahre, auch nicht mehr so aktiv, aber genau. Und habe eigentlich was ganz anderes vorgehabt zu machen. Ich bin eigentlich studierter Soziologe, aber das hängt auch irgendwie, so kriegt man schon ein bisschen da in die Richtung. Genau, und wollte eigentlich auch eher so im Marketing und sowas machen, was aber jetzt auch wieder in die Richtung fällt. Und mit Musik habe ich mich eigentlich immer beschäftigt und auch immer irgendwas gemacht, Veranstaltungen, keine Ahnung, Rap, war mal Rap-Journalist eine Zeit lang für Rap.de und Splash Mag und so Sachen. Und eigentlich wollte ich das nie so als Hauptberuf machen. Ja, und dann irgendwann habe ich so einen Marketingjob gehabt, der komplett katastrophal war für mich so. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht für andere Leute arbeiten. Also ich gedacht, so von gestern auf heute machen wir uns mal selbstständig und probieren das mal. Und dann, genau, da hatte ich halt schon, da hatte ich gerade Burger und Maddie unter Vertrag genommen. Vorher hatte ich schon Mogul, aber das war eher so Ja, so sehr lose halt. Jetzt nicht so wirklich Management, sondern halt eher so, okay, ich bearbeite seine E-Mails und schicke Sachen an Blogs oder so, dass er sich dann nicht drum kümmern muss. Also eher wie so ein PR-Manager. Mhm. Ja, und dann bin ich da so reingeschlittert, ohne Erfahrung, einfach mal so, hey, cool, lass mal gucken, was wir so machen. Genau, so bin ich da irgendwo.
Geil. Warum kannst du nicht für andere Menschen arbeiten?
Also das war jetzt auch übertrieben dargestellt. So ich tue mich aber schwer dafür, damit irgendwie nicht in meine eigene Tasche zu arbeiten, sag ich mal so. Und vielleicht auch persönlich hatte nur zwei Jobs, wo ich angestellt war. Und in beiden Jobs bin ich so mit der Hierarchie aneinander geraten.
Okay.
Einmal fast physisch und einmal war das noch lockerer. Aber ja, das war... Vielleicht bin ich deswegen so ein bisschen geprägt. Ich glaube, so mittlerweile hätte ich da jetzt nicht so das Problem für, je nachdem. Mittlerweile ist es ja auch ein bisschen loser, wenn man so guckt, wie Leute so arbeiten, in gerade so Startups oder so, ist ja relativ lose Hierarchie. Aber damals war das noch ein bisschen so, ja, du hast das zu machen, du hast das zu machen, du hast wenig Selbstgestaltung und sowas. War nicht so mein Ding.
Okay. Aber jetzt hast du ja auch die Abhängigkeiten, auch als Selbstständiger quasi von Auftraggebern oder wenn ihr selber Musik macht, warum lässt sich das für dich besser handeln? Lässt es sich für dich besser handeln?
Genau, ich bin ja mein eigener Boss in dem Moment. So, ich meine, ich arbeite mit den Künstlern, die halt in der Agentur sind. Das ist halt auch so ein Geben und Nehmen. Also da, ja, ich arbeite nicht für die, sondern mit denen. So ist unser Arbeitsverhältnis. So, die sagen jetzt nicht, ja, Marc, du musst das und das machen oder so. Sondern das ist immer so ein Austausch und wir entscheiden zusammen, was macht jetzt gerade Sinn oder was macht keinen Sinn. Deswegen hat man da eher so das Gefühl halt dann auch, dass da so keine Abhängigkeitsverhältnisse bestehen, so wäre jetzt quasi, wie gesagt, man hat nicht so diesen Druck, dass einer von oben einem was sagt, so gefühlt so. Klar, von Auftrag hast du absolut recht, du musst immer, aber ja, wenn du selbstständig bist, kannst du schon da ein bisschen dir aussuchen, mit wem du jetzt gerne arbeiten möchtest oder nicht. So, weil der Markt ist groß, Musikbereich, ich meine, da gibt es genug. So, weißt du, wenn du auf bestimmte Leute keine Lust hast oder warum auch immer dir das nicht zusagt, mit denen zu arbeiten, dann kriegst du auch wieder andere Leute.
Okay.
Genau. Und heutzutage sind wir ja zum Glück jetzt die Musik, sagen wir mal jetzt die letzten 10 Jahre, bist du ja so unabhängig von Leuten. Ob es jetzt ein Label ist, Verlag, wo du halt so viel alleine machen kannst, so als Independent Artist, wie man sagt. Das ist auch so ein bisschen unser Bestreben. Wir versuchen uns immer da so ein bisschen an Majors und so vorbei zu manövrieren. Also jetzt nicht unbedingt. Also nicht, dass die schlecht sind oder so, aber wir haben festgestellt, für uns funktioniert das auf dieser Independent-Ebene ganz gut, so ab und an. Arbeiten wir schon mal mit denen zusammen, aber... So im Großen und Ganzen versuchen wir schon relativ viel Independent zu machen, wenn es geht.
Ja. Nice.
Genau.
Wie bist du auf Mogul und Burger und Matt D aufmerksam geworden? Wie habt ihr euch kennengelernt?
Ich hole ganz bisschen aus bei Mogul. Ich hatte hier in Frankfurt auch vorher schon ein Kollektiv und später dann auch Label, das immer noch besteht, mit Chris Santiago. Es nennt sich New Disco, Your Disco, Andy YD. Da bin ich nicht mehr aktiv, aber das habe ich quasi mit ihm zusammen gegründet, 2012. Er hatte vorher so eine Facebook-Seite gehabt, wo er so Disco, New Disco promotet hat. Das waren so die Anfänge von Facebook eigentlich, wenn man mehr oder weniger so will, wo es so ein bisschen größer geworden ist. Und genau, wir haben uns irgendwie hier durch Zufall in Frankfurt kennengelernt, weil er hat als DJ Musik gemacht und ich. Und dann sind wir irgendwann, haben wir uns mal getroffen, haben uns gleich verstanden und dann haben wir das so ein bisschen ausgebaut. Die Brücke jetzt zum Mogul, der war so einer der ersten Künstler, mit dem wir auf Labelseite gearbeitet haben. Und über den bin ich gestoßen, als ich, wir haben früher so Guest-Mixe gehabt. Da haben wir dann weltweit DJs gefragt, ja, mach mal so einen Mix auf Soundcloud. Genau, und da hatte einer so eine Edit von Mark Morrison, Return of the Mac. Und da habe ich ihn gefragt, ey, schick mal die Tracklist, wir wissen, wer den Track remixed hat. Dann guckst du Mogul und ich so, ist ja so ein Allerweltsname. Mogul ist jetzt nicht so irgendwie so, okay. Erstmal so rausgesucht, wo der gute Mann herkommt. Sehe so, der kommt aus Berlin-Kreuzberg. Und ich habe zu dem Zeitpunkt in Berlin gewohnt. Habe ich ihn einfach angeschrieben, so, ey, lass mal treffen und so, geile Mucke. Ja, und dann haben wir uns auch gleich verstanden, waren bei Medjan, kann ich sehr empfehlen, Wiener Straße, sehr, sehr gute türkische Küche. Haben wir da gegessen und dann habe ich ihm halt so gesagt, so, ja, willst du nicht irgendwie so zu uns als Management, mit uns als Management zusammenarbeiten und auch Sachen auf NDYD releasen. Mhm. Und davon war er überzeugt und jetzt sind wir 5 Jahre zusammen, 5,5.
Geil, wenn ich eine Zwischenfrage stellen darf, bevor es zu Burger und Maddie gibt.
Ja.
Wie überzeugt man jemanden oder... Wie kommt das zustande, dass du so, ey, hast du Bock, dass ich dich manage? Willst du, dass ich dein Manager werde? Ah, also wie macht man das? Musst du da Referenzen zeigen oder erzählst du ihm von einer großen Vision? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich bin eher so, das ist so meine Herangehensweise. Ich frage erstmal, was die Person machen will, was will er mit der Musik erreichen, ohne überhaupt daran zu denken. So, ich bin erstmal grundsätzlich interessiert. Wenn ich die Musik feiere und dann höre ich mir an, okay, wie ernst ist das der Person oder was, wo sieht er sich selber, will er in Mainstream oder will er halt so sein Ding durchziehen, weil Mogul ist ja eher so K-Tronada und ist jetzt nicht wirklich Mainstream, also es wird mehr anerkannt mittlerweile, aber als zu dem Zeitpunkt war das nicht wirklich präsent, diese Musik. Und dann guckt man so und dann fragt man halt, also so mache ich das, habe ich das immer gemacht, so, wo kann man sich unterstützen oder wo siehst du selber deine Probleme? Meistens ist es bei Künstlern so, die beschäftigen sich nicht mit dem Geschäftsbereich, so, ja, wenn es dann um Verträge oder so geht, gut, dann muss man eigentlich auch, würde ich mal an der Stelle sagen, immer einen Anwalt fragen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du es halt länger machst, weißt du ungefähr, wie ein Agreement aussieht, dann kannst du was dazu sagen, so, was ist fair, was ist nicht fair. So Sachen und dann halt eher ganz allgemein, du guckst halt, passt das menschlich zusammen, weil ich bin eher so ein Typ, ich habe so einen persönlichen Ansatz. Es gibt auch Manager, die dann das eher so sehr business-technisch, die haben vielleicht dann zweimal in der Woche einen Call und gehen dann so durch, was die halt irgendwie so machen wollen, aber sehr, sehr business, die gehen jetzt auch nicht zusammen essen, wir sind halt so Freunde, wenn ich in Berlin bin, schlafe ich bei ihm zu Hause und das war schon immer so. Lange Rede, großer Unsinn. Es ist halt so, also ich kann es nur sagen, wie es bei mir zustande kommt. Ich bin da gar nicht so, da stehen dann so irgendwie so, ja, ich kann das, ich habe das gemacht.
Okay.
Wie gesagt, er war zu dem Zeitpunkt auch noch sehr, sehr klein. Der hatte, glaube ich, so auf Soundcloud. Soundcloud war damals halt noch vor Spotify die Plattform. Alles hat auf Soundcloud stattgefunden. Es wurde dann erst so 2015, 16 abgelöst. Mhm. Also kurz nachdem wir uns kennengelernt haben. Der hatte da sehr wenige Follower und dann habe ich ihm halt so ein paar Sachen gesagt, wie man die Follower erhöhen kann und was wir so machen können, halt mit NDYD. Damals war das so, du hast die Songs zum freien Download angeboten und dafür mussten die Leute wir followen halt auf deinem Soundcloud-Profil und so haben halt die Leute die Follower-Zahlen hochgezogen. Genau, sowas unter anderem. Und dann halt so auch ihn so halt wie schon gesagt, so gefragt, wo soll die Reise hingehen, wie kann man dich halt allgemein unterstützen, brauchst du Sänger, brauchst du Sängerinnen, Rapper,
cool.
Weil manche Leute was Schwieriges, muss ich auch sagen, also wenn Künstler zuhören oder Künstlerinnen, seid auf jeden Fall sehr kommunikativ mit anderen Künstlern und Künstlerinnen, weil so holt ihr euch Kollabos ran und es ist immer hilfreicher, wenn man mit Leuten kollaboriert, als wir jetzt versuchen, irgendwie alleine was durchzuziehen. Genau, mit so Sachen hilft man dann halt so, ja, okay, ich habe hier den Beat, ich brauche eine Sängerin oder ich brauche einen Sänger. Und dann mache ich mich auf die Suche so quasi.
Okay,
mit wem könnten wir jetzt, wer passt da drauf oder sowas.
Cool.
Also wie gesagt, um nochmal auf deine Anfangsfrage zu kommen, das ist, versuche dann jemanden zu überzeugen, ich sage so, was ich kann und dann gucken wir, ob wir zusammen funktionieren und das ist eigentlich, so bin ich da reingeschlittert. Und das war jetzt auch gar nicht so mit Management, sondern ich habe gesagt, ich unterstütze dich nur. Also, ich glaube, wir haben das vertraglich halt festgelegt relativ, aber wir haben so ein Verständnis gehabt, weil er wusste, ich habe das noch nie gemacht, er hat auch noch nie einen Manager vorher gehabt. Ja, ein bisschen so selber gewachsen. So in
diese Geil. Zeit. Zusammen reingewachsen.
Genau. Der weiß fast so viel wie ich. So. Der ist auch immer interessiert. So, ja, wie läuft es mit den Verträgen? Und ich so, ja, der ist schon, der hat auf jeden Fall gutes Wissen, so, was so Hintergrund angeht.
Sehr schön. Dann bin ich mal gespannt, was du zu Burger bzw. zu Matt D zu erzählen hast. Einmal, wie du die kennengelernt hast und eventuell, wie sich die Beziehung auch unterscheidet zu der Beziehung von Mogul jetzt.
Kennengelernt habe ich die tatsächlich, weil Mauro, also Matt D, hat mir eine E-Mail geschrieben mit einem Song, also an NDYD. Mhm. Ich habe mir das angehört und ich habe seinen Namen gesehen. War so MAD-D und das ist halt so richtig Hip-Hop. Und wenn man aus dem Hip-Hop kommt, findet man sowas gleich sympathisch. Und ich so, ah, cool, lass mal reinhören. Weil normalerweise, wir haben so viele Promo-E-Mails gekriegt, du kommst gar nicht durch den ganzen Tag, weißt du, kannst dir nicht alles anhören, leider Gottes. Und wir waren selbst klein. Ich stelle mir manchmal vor, wie muss das bei richtig großen Labels sein. Naja, auf jeden Fall hat mich der Name so gecatcht, habe mir das angehört. Das war so eine Jackson 5 Edit, irgendwas. Hat mir gefallen, aber war jetzt nicht so. Und ich habe ihm einfach gesagt, ja, schick mir aber gerne noch andere Sachen. Und im Nachhinein habe ich rausgefunden, ich war so einer der wenigen, der halt erstmal reagiert hat und der ihm gesagt hat, soll noch mehr schicken. Mhm. Und dann hat er mir einen Song geschickt, der hieß The Cool Kids. Und ich dachte seinerzeit, das wären irgendwie so 90er Jahre R&B-Vocals runtergepitcht und dann irgendwie...
Aber wir reden jetzt von Burger und nicht mehr von Matt D.
Nee, Matt D hat mir seinen Remix davon geschickt, von dem Song.
Okay.
Genau, und dann habe ich zu ihm gemeint, so, ja, krass, lass mal den rausbringen auf NDYD, aber halt mit so wieder diese Follow-to-Download-Gate, weil wir können das Sample nicht klären. Weil ich dachte, das A Cappella war, wie gesagt, von, was weiß ich, 112, irgendeine alte 90er R&B-Gruppe oder R&B-Sänger. Und er meinte so, nee, das Dings, mein Homie aus Rom. Ich so, aus Rom? Das ist krasse Englisch. Ich war schon so, okay, interessant, habt ihr mehr, schickt mal ein paar Sachen rum. Dann haben die mir, keine Ahnung, Beats geschickt und ich, keine Ahnung, auf einmal hatte ich so 100 Songs zum Durchhören so und Beats und halt auch Eigenaufnahmen und ich so, boah, okay, die sind richtig krass. Und ich hatte das Glück, Burger hatte mir auch einen Track mitgeschickt, wo er seine normale Stimme zu hören ist, was noch nie jemand gehört hat, außer mir, also jetzt.
Aha.
Also klar, schon ein paar Leute, aber jetzt nicht offiziell, gibt es keine Releases mit seiner normalen Stimme. Und ich war so, okay, der Typ ist krank. Das hört sich an wie Craig David, halt, wenn er mit seiner normalen Stimme singt. Der krasse Tonlagen, die er trifft, und ist einfach ein krasser Sänger. Und eigentlich wollte ich nie mit Sängern arbeiten, um ehrlich zu sein. Ich dachte immer so, ah, Produzenten ist locker. So. Ich so, ja, okay, cool. Ja, lass doch mal reden. So, was habt ihr vor? Könnt ihr euch irgendwie helfen? Dann haben wir halt The Cool Kids dann gesigned zu NDYD und dann haben wir uns weiter unterhalten, damals über Skype. Während meiner Arbeitszeit für einen anderen Job. und wir haben uns gleich sympathisch gefunden. Es war ganz lustig. Mauros Englisch war damals noch ein bisschen nicht so gut wie heute. Heute spricht er super. Und Christian hat dann immer, also Christians Burger, hat dann immer übersetzt. Und er war sehr witzig. Ja, und dann haben wir gemerkt, stimmt so, wir waren so gleicher Schlag. Und haben uns so auf persönlicher Ebene gut verstanden. Und zwar halt auch alles so independent. So, ja, okay, wir gucken mal, wir bauen das mal langsam auf. Genau. Und dann haben wir die Cool Kids rausgebracht und der Managementvertrag hat sich dann erst irgendwie eine Woche später wurde der unterschrieben und eine Woche später war das Ding viral, weltweit Platz 2 oder so, ich weiß es nicht mehr. Also richtig krass auf Spotify. Mhm. Das war das erste Mal, dass wir mit Spotify richtig in Berührung kamen. Ich war vorher da sehr ignorant, was das anging, weil Soundcloud war immer das Größte für mich. Und dann auf einmal mussten wir unsere Beziehung relativ schnell intensivieren und da war nicht mehr viel mit langsam aufbauen, weil mich irgendwie Columbia, Polydor, Universal, BMG, Warner, Gott und die Welt hat mich angerufen. Und eine Woche später habe ich mich aus meinem Job kündigen lassen und bin dann nach England geflogen. Und genau, seitdem arbeiten wir zusammen, sind jetzt auch 4 Jahre.
Warum England?
Keine Ahnung, die Engländer, die waren die Ersten, die richtig, also was heißt keine Ahnung, ja, die Engländer haben halt das beste A&R-Scouting gehabt, meines Erachtens nach, immer noch. Also die Amis waren auch relativ schnell hinten dran, da kam dann so William Morris, so größter Booking-Agentur mit Live Nation, die machen, keine Ahnung, alle, alle. Und die waren auch interessiert zum Beispiel und sonst kam Amerika, wer war es? Amerika, ich glaube auch so Sony wollte irgendwie, dass wir nach Los Angeles fliegen. Und da Burger halb Brite ist, also seine Mutter ist Britin, war ihm England halt so näher. Mhm. Und genau, dann haben wir halt hauptsächlich dort Sessions dann gehabt und so und auch Verhandlungen. Was dann einmal darin gemündet ist, dass der Head of A&R von XYZ, ziemlich großes Label, dann für 4 Stunden nach Rom geflogen ist, um Christian persönlich zu treffen. War schon ein bisschen freaky. Und so ein anderer, 2 A&Rs kamen dann auch noch rüber, um mit uns ein Wochenende zu feiern und kamen dann schön mit ihrer American Express. Und in Italien muss man, wenn du in den Club gehst, musst du Coupons kaufen, dass du Getränke bekommst. Mhm. Also du zahlst nicht an der Bar, sondern vorher. Ah. Das ist so ein bisschen separiert, also in Rom zumindest. Genau, und dann kam der erste Mal an und hat irgendwie so für 400 Euro so Getränke, Chips gekauft und dann so. Das ist halt so diese Masche, so, ja, wir geben, wir umgarnen dich jetzt, hier hast du Getränke, Chips, hier. Da waren wir in London mit denen und dann haben die uns so in die fancysten Soho-Häuser eingeladen und so ein Zeug, naja, egal. Kam am Ende nichts zustande, weil das künstlerisch nicht so gepasst hat mit dem, was die vorhatten und was Burger vorhatte. Und, aber war eine lustige Zeit auf jeden Fall. Ja, so, das war so meine Feuertaufe, so von 0 auf 3000 so quasi. Auf einmal rede ich, von gestern habe ich E-Mails mit, weiß ich nicht, Peter Heinz geschrieben. Kein Disrespekt gegen Peter Heinz. Und auf einmal sitze ich mit dem Vizepräsidenten von Warner UK am Tisch, so irgendwie. So. Das war sehr abstrus. Ja.
Abgefahren.
Ja, war witzig. War eine witzige Zeit.
Abgefahren. Cool, dann haben wir jetzt schon ziemlich viel Aktuelles und wir haben auch schon Rom angeschnitten, wir haben London angeschnitten.
Wo ich wohne,
da wohne Berlin ich auch. Angeschnitten.
Berlin wünsche ich auch.
Wo bist du eigentlich geboren und aufgewachsen?
Ah, ich komme ursprünglich aus dem wunderschönen Rüsselsheim am Main. Das liegt 20 Kilometer südlich von Frankfurt, genau zwischen Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt. Also die beste Lage, die man sich vorstellen kann. Da komme ich her. Da bin ich auch aufgewachsen. Bin ich dann weggezogen. Spät erst. Ich mochte Rüsselsheim immer. Ich wollte da gar nie weg. Ich war da immer so zufrieden, weil du halt alles vor der... Also du kommst halt überall schnell hin. So halt, ne? Flughafen ist um die Ecke. War so schön zentral. Mieten sind noch relativ günstig gewesen. Ich glaube, bin ich da weggezogen. Mit 24 oder so. Erst ich bin jetzt 37, deswegen war jetzt gar nicht so. Ja, okay, mir hat es immer gut gefallen.
Sehr schön.
Ich bin ein stolzer Rüsselsheim.
Rüsselsheim Schüsselfall.
Genau. Tatsächlich leider auch passiert. Gab es mal einen sehr, sehr schlimmen Zwischenfall 2008, 2007, wo war auch groß in der Zeit, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Da haben sie so, haben sich so verfeindete Männer über den Haufen geschossen in der Eisdiele.
Coole Sache.
Deswegen gibt es diese Schüsse fallen in Rüsselsheim. Die Zeile von Haftbefehl geht darauf zurück. So. Also, ich glaube, der kannte die auch. Könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht.
Lustig. Aber Hafti ist ein gutes Stichwort, weil da kommen auch wieder ein paar Fäden zusammen. Du hast zum Einstieg des Gesprächs dein Studium erwähnt. Ja. Und wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, hast du deine Masterarbeit über Haftbefehl geschrieben.
Genau.
Kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was der Forschungsgegenstand von dieser Arbeit war?
Kann ich gerne machen. Titel ist Zwischen Chayas und Chabos, die kulturelle Praxis des Gangster-Rap am Hand des Beispiels des Offenbacher Rap-Künstlers Haftbefehl. Hört sich sehr... ja, genau. Der Forschungsgegenstand war einfach, es gibt einen Soziologen, der nennt sich Pierre Bourdieu und der hat so ein System entwickelt, wo man soziale Akteure einordnen kann, wieso die funktionieren, wie die funktionieren quasi. Oder da habe ich so ein bisschen, naja, ich bin nicht so weit ausholen. Auf jeden Fall musst du dir unsere Gesellschaft wie so ein Feld vorstellen und in dem Feld gibt es verschiedene Akteure und verschiedene Unterfelder, vertikale und horizontale Ebenen und dann geht es darum, wie die miteinander funktionieren oder warum die jetzt in dem Feld sind, zum Beispiel bei Haftbefehl im Feld des Gangster-Rap, also Gangster mit A, nicht mit ER, weil es fiktiv und nicht real life, auch wenn er da auch anscheinend laut Aussage mal tätig war. Genau, und da habe ich einfach untersucht, wie das halt funktioniert, wie
wie kann man sich als Gangster-Rapper etablieren? Warum, was muss da gegeben sein, dass Leute einen feiern? So, muss Authentizität, Themen, über die man redet, so gewisse, ja, gewisse Sachen. Und bei Haftbefehl war immer sehr prägnant halt die Sprache, weil Haftbefehl der Erste war, der quasi halt diesen Ethnolekt oder wie auch immer man es heute, ich habe lange nicht mehr geguckt, wie es in der Sprachwissenschaft jetzt heißt, also quasi Wörter.
Mischmasch aus allen Sprachen.
Genau. Ob es jetzt, der hat ja in seinen Texten, ob es jetzt Tamerzit, also das Marokkanisch der Emasiren, oder Türkisch, Kurdisch, Albanisch, Serbo, Jugoslawisch, Kroat.
Alles
gefühlt. Alles durch, so quasi. Rotwelsch heißt auf Deutsch, glaube ich. Muss man nachgucken, ob das noch politisch korrekter Begriff ist. Aber also die Sprache der Roma, also gerade Chabos und Chayas sind ja aus dem Rotwelsch. Was bei uns in Frankfurt ja sehr geläufig ist. Oder wir haben ja auch ganz viele alte jiddische Wörter, die wir benutzen, die so Schmodder ist zum Beispiel ein altes jiddisches Wort.
Ah, ich liebe das Wort.
Ja, so Schmodder ist ein jiddisches Wort halt so, ne? Cool. Oder da gibt es so viel, habe ich mich auch mal kurz mit beschäftigt, woher dieser ganze Frankfurter Slang kommt. Genau, und da habe ich dann damals rausgefunden, er war halt der Erste, der quasi damit durchkam, so quasi. Mhm. Also, dass die Leute dann auch angenommen haben. Genau, das war dann halt so meine Haupt, also was ich aus der Arbeit mit rausgenommen habe, dass er der Erste war, der es halt, man sagt so, ins Feld gebracht hat und dadurch das Feld in einer Häresie, so nennt man das, den Begriff, also das Feld verändert hat, weil nach Haftbefehl haben auf einmal alle angefangen so zu rappen, halt so, keine Ahnung, ja, wie gesagt, Chayas, Chabos, Babo, auf einmal sind die Wörter auch im deutschen Rap, Gangster-Rap aufgetaucht, vorher war das nicht so, vorher gab es immer vereinzelt Leute, die das probiert haben, so wie hier, Lokalpatriot, Azad oder so, aber es war halt noch sehr, sehr wenig, dass das sich durchgeschlagen hat, so, und in Frankfurt waren, oder Offenbach in dem Moment, waren tatsächlich die ersten Leute, die damit angefangen haben. Das kann man auch historisch, Rap-historisch nachverfolgen. Dass die ersten waren, die damit erfolgreich waren. Nicht jetzt mit Gangster-Rap, das war Bushido, der erste erfolgreiche Gangster-Rapper in Deutschland. Aber ja, diese Sprache war halt seinerzeit was Neues.
Okay.
Und da ich aus Rüsselsheim komme und wir halt großen POC-Anteil haben, und ich halt so aufgewachsen bin, für mich das immer ganz normal war, fand ich das immer witzig, wenn ich irgendwo war und dann mich Leute zu Haftbefehl so gefragt haben, so, ja, Marc, du kommst doch aus Frankfurt, was heißt denn Chabo, was heißt denn Chaya und Dings, da musste ich erstmal Sprachwissenschaftler mimen, so, ja, okay, das heißt, das kommt daher und Dings und was weiß ich, bei uns, da wo ich aufgewachsen bin, wächst du normal so auf, du kennst die Wörter halt, das ist so Standard-Sprachgebrauch, das ist halt in deinem Vokabeln drin, du denkst gar nicht darüber nach, warum die jetzt sagt, Bruder, hast du Pada? Warum machen wir Tijara jetzt? Lass mal Tijara machen. Ujo, Bruder, Techne. Also, das ist bei uns ganz normal. Wir reden halt so, auch mit 37 Jahren, leider Gott. Das ist noch so ein bisschen
hängen geblieben. Gott sei Dank.
Oder Gott sei Dank. Ja, und ich fand das halt einfach interessant. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, ich wurde letztens nämlich zu dieser Arbeit länger interviewt von einer Dame, die jetzt demnächst ein Buch dazu rausbringt. Chilem Toprak heißt, die arbeitet für die Welt unter anderem. Die bringt ein Buch raus, soll jetzt, ich weiß nicht, ob sie es vielleicht verschiebt. Das ist auch unser Land, heißt das Buch. Und das halt im Zuge der Anschläge von Hanau jetzt nochmal, hat sich nochmal ein bisschen verändert. Genau, und da hat sie mich auch nochmal zu interviewt und das mal aus weißer Perspektive, weißer wissenschaftlicher Perspektive.
Bildungsbürger-Perspektive.
Naja, Bildungsbürger bin ich, weiß ich gar nicht. Also ja, habe ich mehr erarbeitet. Meine Familie war jetzt nicht unbedingt so. Aber ist egal. Genau.
Nice.
Wollte jetzt auch wieder ein bisschen tatsächlich anfangen, mich in diesem Bereich ein bisschen mehr zu bewegen in Zukunft.
Kannst du diese Sprachdurchmischung auch in Italien oder in UK oder in anderen Märkten oder anderen Feldern, die dir vertraut sind, erkennen?
Italien ist krass. Die, da Italien so viele, also gerade im Süden, so zum Beispiel Sizilien war, die Ostseite war von den Griechen geprägt. Also das merkt man auch an den Städtenamen, du hast halt Taormina, Siracusa, das sind alles Catania, das sind alles ehemalige, also die Griechen haben das quasi irgendwann mal kolonialisiert, glaube ich. Und Palermo und die Ecke, die sind von den Arabern halt. Das heißt, in Italien gibt es ja über 500 verschiedene Sprachen, nicht mal Dialekte, die sprechen einfach andere Sprachen stellenweise. Mhm. So zum Beispiel ein Römer versteht keinen Neapolitaner. Gut, Neapolitaner versteht man tendenziell eher schwer. Also wenn man Italienisch gelernt hat, keine Chance in Neapel, ciao. Keine Chance. Und so richtig in so sizilianischen Dörfern auch keine Chance. Und zum Beispiel eine Freundin von mir aus Rom, die kommt ursprünglich aus Puglia, das ist der Absatz im Süden. Und da gibt es ein Dorf, da sprechen die Altgriechisch. Eiskalt, What? Nicht mal Italienisch, die sprechen What? Einfach Altgriechisch.
Okay, ja, krass.
Weil die da auch sich in der Ecke zum Beispiel gesehen. Deswegen in Italien würde ich sagen, ich glaube, so zum Beispiel, falls dir was sagst, es gibt eine bekannte Mafia, die heißt Andrangheta. Das ist die kalabrische Mafia.
Ich kenne nur Polo Gang. Nee,
ja, okay. Dark. Auf Italienisch sagt man Dark Polo Gang.
Gang.
So würde das offiziell. Die kommen aus Rom übrigens. Genau. Nee, also es gibt halt Ecken, wo das Italienisch quasi, das ist zum Beispiel eine Ecke, wo die viele griechische Wörter nutzen. Andrangheta ist ein griechisches Wort, wird zusammengesetzt. Ich kann es nicht mehr übersetzen, muss ich nachgucken. Aber es ist eigentlich ein griechisches Wort. Aber tendenziell, wenn Italiener Sprachvermischung, dann wäre das eher Englisch, was sie noch mit reinbringen. Aber dann auch mit ihrem eigenen Dialekt angereichert. Also wie eben jetzt so Dark Polo Gang. Bei den Italienern hören Wörter halt nicht mit einem K auf. Da muss immer noch, zum Beispiel bei mir Mark, sagen alle Marke. So, da kommt immer noch ein E hinten dran. So ist es einfach.
Ich wurde schon Josue genannt.
Josue.
Siehst du?
In UK ist es eine ganz andere Sache, weil UK halt auch leider eine sehr dunkle Kolonialpolitik, dunkel im Sinne von sehr traurig, hinter sich hat. Und was halt schön ist für die Bevölkerung jetzt, weil die so schön divers ist, also gerade in London, klar auch Birmingham, Manchester auch, dadurch haben die halt ganz viele Worte aus, weiß ich nicht, zum Beispiel jamaikanisches Patois, Things, ja, yeah? Zum Beispiel Jamaikaner, die sprechen kein TH aus.
Them.
Sagen, ja, zum Beispiel, ja, statt them, aha, sagen die them, weil ja, die haben keinen Bock auf dieses TH. So, das Patois funktioniert halt so. Und so Sachen, ja, also schon eher so, lass mich überlegen, ist schon eher so das eigene Slang-Anleihen aus anderen englischen Dialekten, würde ich sagen.
Es klingt für mich mehr wie so ein kleiner Spritzer und noch nicht so wild durchmischt.
Nee, Deutschland ist das schon, also wenn ich jetzt darüber nachdenke nochmal intensiver, das ist auf jeden Fall schon sehr speziell, was hier so an Wortkreation oder halt wie wir hier sprechen, so sag ich mal.
Geil, dann ist es sogar, also wenn ich jetzt nur unseren das, was wir gerade besprochen haben, hernehme, sogar ein Alleinstellungsmerkmal für zum Beispiel Haft auf internationaler Ebene. Weil mir wird jetzt auf Anhieb auch niemand einfallen, der so einen krassen Sprachmix-Max macht. Cool.
Ich überlege gerade, aber so tatsächlich nicht. Also die nächsten, die mir jetzt noch einfallen, wären Franzosen. Aber bei denen ist das tatsächlich so, also so Leute wie Buba oder ähnliche, die sprechen halt Wörter sehr arabisch aus, weil die halt quasi die Familienwurzeln irgendwann mal, bei Buba war es, Buba ist glaube ich, hatte marokkanische und senegalesische Wurzeln. Ich glaube beides, also marokkanisch auf jeden Fall hat einen arabischen Ursprung, die Sprache. Also hochmarokkanisch. Bei senegalesisch weiß ich es gar nicht. Auf jeden Fall, die betonen halt Wörter, dass sich das halt anhört wie Arabisch, halt so Huelro, so zum Beispiel, so, das heißt eigentlich Gro, aber diese Ho, keine Ahnung, ist auch so. Deswegen, es gibt auch, glaube ich, das war damals noch nicht so nachgeforscht, aber viele Deutschrapper oder gerade Gangsterrapper, die haben ja sich viel von den Franzosen beeinflussen lassen. Das ging schon mit Bushido, war einer der ersten, Azad hat ja auch dann später Buba-Features und so gehabt und wie gibt es da, dieser, ist der Kalash?
Kalash? Ja,
Kalash. Genau, weil es so ähnlich ist. Ist ja auch die Aussprache der deutschen Wörter von Haftbefehl, da macht er ja auch manchmal diese, wie sagt man, wie nennt man diese Laute? Boah, ich weiß nicht mehr, wie es wissenschaftlich heißt, aber halt eher so tief aus dem Rachen, halt, wie es halt in der arabischen Sprache relativ, also normal ist, aber für uns halt jetzt als Westeuropäer, die nicht so
dieses das mitbekommen haben, halt schwer auszusprechen oder so. Ne? Und er hat das halt auch relativ von Anfang an so mit übernommen.
Ja. Okay. Was würdest du sagen, sind Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede, was jetzt die Businesskultur angeht, den deutschen Markt, den italienischen und den britischen Markt mit einbeziehend?
Ich muss leider immer da sehr ehrlich sein, im deutschen Markt bin ich gar nicht viel aktiv so. Wir haben jetzt, heute kam übrigens das neue Craig Ignatz Album raus, Sturm und Drang. Okay. 11 von 13 Tracks hat Burger produziert und co-written, genau. Gemastert von Maddie. Muss man immer dazu erwähnen, ist ein sehr grandioser Job, das kann auch wenige Leute richtig gut. Deswegen sind wir hier, also Burger ist zum Beispiel bei BMG in Deutschland gesigned, mhm. Das heißt, wir handeln da mal ein bisschen was. Und hier zum Beispiel Starting Lineup Shoutouts, gute Homies, die haben mir auch viel geholfen, Philipp und Markus, mit so Geschäftssachen und allgemeinem Wissen. Mit denen auch, aber da versuchen wir auch eher international zu arbeiten, so. Da versuchen wir eher so in den amerikanischen Markt reinzukommen oder UK. Wir sind jetzt gar nicht so Deutschland, nicht, dass wir es nicht wollten, ich glaube, das hat sich einfach, weil wir zu viel international zu tun hatten, haben wir uns nie so auf diesen Markt hier. Maddie hat zum Beispiel mal was für Kalim und Ace-T produziert, aber das auch nur aus Versehen passiert im Endeffekt. Ich würde die Story gar nicht mehr aufwärmen, aber es war auf jeden Fall sehr abstrus. Ja, ansonsten Italien, ich als jemand, der auch nur sehr gebrochen Italienisch redet, ich glaube, wenn man mit einer anderen Sprache Geschäfte betreibt, dann ändert das auch ein bisschen was von der Charakteristik, wie du Geschäfte handhabst. So, Italiener sind, die haben schon eine sehr emotionale Herangehensweise an Verhandlungen. Das liegt mir immer gut, weil ich bin nämlich auch so. Ich bin dann auch so, hey, Bastard, Dinge. Ja, nicht so schlimm, aber schon so diese Richtung.
So.
Ja, ja. Und die sind da auch so, die drücken dann immer auf die Emotion. Wenn du denen mit Geld kommst, dann immer so, wie kannst du so sein? Wir sind doch Familie, wir sind doch Freunde. So. Bruder, ich habe dich zweimal getroffen, was für Familie, was ist mit dir? Ja, so eine Sache. Okay. Aber so, ja, in Mailand ist schon halt sehr, sehr europäisch. Ist jetzt nochmal ein anderes Game als in Rom oder südlicher. Die sind schon sehr zentral europäisiert von Geschäftshandhabung, würde ich mal sagen.
Die sind auch so ein Finanzumschlagort in Frankfurt.
Absolut, absolut. Nicht ganz so groß, aber das ist schon, also, du weißt ja auch, Fashion Week und ja, ist ein anderes Game. UK, Briten sind großartig. Briten, da muss man eigentlich studieren für, um Briten zu verstehen als Nicht-Brite. Briten sagen nie, was die eigentlich meinen. Du musst immer zwischen den Zeilen lesen und die können nicht ehrlich sein. So meine Auffassung. Das hört sich sehr krass an, aber wenn jemand mal als Nicht-Brite mit Briten gearbeitet hat, das ist krass so. Das ist halt, du musst denen alles aus der Nase ziehen. So, du musst das einfach. Da würde dir keiner sagen, ja, okay, das ist scheiße oder ja, mach mal besser oder so. Da ist dann so, ist gut. So, das ist das Feedback, das du kriegst.
Oh, shit.
So ganz wenige, also im Major-Label-Tum und so, da sind Deutsche zum Beispiel ehrlicher, die sagen dann so, ja, nee, finde ich nicht gut, schreib das nochmal oder so.
Mhm.
Würdest du von Briten eigentlich nicht so mitgeteilt bekommen so, oder sehr polite. So. Die haben allgemein, deren Kommunikation allgemein ist sehr zurückhaltend. Die, wie gesagt, die sagen dir nicht so richtig ehrlich, was die von dir halten oder so. Und dann ist dieses, hey, yeah, let's meet up, let's have some lunch.
Yeah.
Also so dieses ganze... Ich finde es schon witzig und es macht auch Spaß, aber es kann sehr anstrengend werden, wenn es dann wirklich um Geschäftsverhandlungen geht und du so dieses, boah, was meint der jetzt? Ey, was will der jetzt oder nicht? Oder wie ist das jetzt so? Du kannst noch mal, wie gesagt, so einen Kurs in...
How to handle
British people. Ja, das sind jetzt so meine Erfahrungsquellen. Keine Ahnung, mit wem haben wir noch gearbeitet. Ich bin gerade so dabei, so in den chinesischen Markt so ein bisschen einzudringen. Das passt auch ganz gut gerade mit den ganzen Wirtschaftsembargos und TikTok in Amerika vom Markt genommen und keine Ahnung. Das ist zum Beispiel interessant, aber da habe ich auch noch gar keine Erfahrungswerte. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Lass mich überlegen. Holländer, mit denen, also so in den Niederlanden haben wir ein bisschen was gemacht. In Frankreich machen wir, da haben wir einen guten Austausch. Die sind auch sehr locker, die Franzosen.
Wobei die Franzosen sagen dir selber, okay, es kommt immer drauf an, kommen die aus Paris oder kommen die aus Marseille oder kommen die, so wie hier auch, so hast ja diese lokalen Unterschiede. Frankfurter, wir sind halt wie wir sind, gell, und die Berliner sind wieder anders und die Hamburger sind dann wieder komplett anders und ja, so ist das halt auch da. Ja, Holländer sind eigentlich auch sehr locker. So, also für, also ich sag mal, wenn du Geschäftstreiben in Deutschland gewohnt bist, was ich eigentlich nicht bin, aber ich kenne es von anderen vorherigen Jobs, ist jetzt auch nicht so viel anders in der Musikindustrie, meiner Meinung nach, kommst du da relativ schnell so auf eine Ebene. Wie gesagt, nur die Briten, das war schon, da musst du schon ein bisschen verstehen, okay, ah, die sind halt so polite von der Natur aus.
Okay.
Lies mal ein bisschen zwischen den Zeilen, okay, was meinen die jetzt gerade so? Das ist okay. Schon wie so ein kleines Quizrätsel.
Gibt es da ein Land oder einen Ort, in dem du dich besonders wohl und heimisch fühlst, auch mit den Mentalitäten der Leute?
Ja, ich bin eigentlich großer Italien-Fan, so Süditalien, gerade so ab Rom, perfekt. So, das sind so meine Leute, sag ich immer.
Geil.
Die sind so ein bisschen assi. So, ich kenne das halt von wie ich aufgewachsen bin. So, die sind halt jetzt nicht so, die machen dir keinen Platz und so. Sehr so Klischee, aber es ist so denen ist scheißegal. Du läufst auf einer Straße, die auf einem Bürgersteig, der ist 5 Meter breit und die laufen trotzdem irgendwie in dich rein, obwohl du der Einzige mit denen auf diesem 5 Meter Bürgersteig ist. Keine Ahnung, warum das so ist, aber ich hab's immer gefeiert und mich regt das auch gar nicht auf. Ich mag es, sie sind so ein bisschen, die tragen halt ihre, also es ist jetzt auch so sehr Stereotyp, aber ich mag das, du weißt direkt, um was es geht. So, die sind sehr leidenschaftlich, wie die mit dir reden. Da wird jetzt nicht so viel, wie gesagt, da hast du nicht dieses zwischen den Zeilen lesen. London mag ich auch sehr gerne, aber dann halt nur bestimmte Viertel, wo ich sage, okay, da fühle ich mich jetzt wohl, aber London ist halt so groß. Ja. So keine Ahnung, Süden finde ich es immer ganz angenehm, da sind die Leute ganz angenehm. So im Osten, also weiter raus Osten, so Whitechapel, Stepney Green und hinten raus Ilford und so, was dann schon Zone 5 ist oder so. Ja, genau.
Okay.
Aber so, ja. Ich bin sehr umgänglich. So. Ich komme überall recht gut klar. So. Ich kann mich relativ schnell anpassen. So. Das ist so eine Gabe, die habe ich mir irgendwann mal anscheinend erarbeitet oder so. Keine Ahnung. Ich bin nie so, dass ich sage, ah, mir gefällt es hier nicht oder die Leute fucken mich ab. Einzige, wo ich das habe, ist manchmal in Deutschland tatsächlich. Das ist, weil wir, glaube ich, das ist so dieses, oh, warum bist du so boniert? Warum hast du so einen Stock im Arsch, Mann? So. Manchmal regt das einen so auf. So. Weil ich das von anderen Ländern jetzt nicht so kenne. Das kommt mir irgendwie so vor, dass es in Deutschland halt so sehr prägnant ist. So.
Nice.
Aber es kommt auch drauf an, wo du in Deutschland halt unterwegs bist.
Ja, fühle ich. Wie sieht die Dynamik aus in der Zusammenarbeit mit Craig Ignatz? Weil wenn Burger da im Spiel ist und du bist ein bisschen im Spiel und der Herr Craig, der Herr Ignatz ist da im Spiel, auf welcher Sprache redet ihr? Wie redet ihr überhaupt oder weint ihr nur? Also wie ist da die Dynamik?
Das ist ganz witzig, ja. Deshalb, wir sprechen irgendwie, also je nachdem, manchmal mache ich mir den Spaß draus, weil ich mein Italienisch verbessern will, dann fange ich an mit Burger Italienisch zu reden. Und Betty, also Craig Ignatz, der lacht sich dann kaputt und dann manchmal reden Betty und ich dann halt Deutsch und dann, ja, aber eigentlich ist die, sagen wir mal, Geschäftssprache, Englisch. So, wir sprechen auch alle relativ gut Englisch, klar, Christian ist Muttersprachler, Betty kann auch super Englisch, bei mir ist auch annehmbar, also das ist jetzt nicht so das Problem. Ja, genau, das ist halt, ja, so funktioniert das.
Nice. Wie ist da die Zusammenarbeit zustande gekommen?
Das ist über den guten Julian Gupta, der arbeitet oder hat mit Craig Ignatz zusammengearbeitet. Und ich habe mal auf Facebook so gepostet, so, ja, braucht jemand Beats? Und dann hat er geschrieben, ja, schick mal rüber, wir suchen gerade. Dann habe ich ihm geschickt und Craig Ignatz war voll angetan, hat dann direkt 5 Beats gepickt und dann war so, ja, können wir Sessions machen? Der würde auch nach Rom kommen. Genau, und dann haben wir das halt so, wir waren da ja viel unterwegs, wir haben das Album, also ich war immer dabei, ich war quasi so Tourmanager. So der Manager vor Ort, wir waren zusammen in Rom, wir waren in Berlin, wir waren in London, wir waren in Barcelona, wir waren in Wien mehrfach, genau, sehr, sehr breit, das Album wurde dann in sehr vielen Studios quer durch Europa aufgenommen, auf jeden Fall.
Sehr, sehr schön, ich bin auf jeden Fall gespannt, da mal reinzuhören.
Achso, ja, Julian Gupta ist übrigens auch alter Kollege von Rap, der hat auch für die Juice gearbeitet.
Für Splashmack war
unter anderem, oder? Genau, Splashmack hat er gegründet. macht jetzt unter anderem Splash Festival Organisation und ganz, ganz viele andere Sachen noch.
Sehr schön.
Sehr guter Mann.
Shoutouts.
Shoutouts. Auch in Frankfurt gewohnt übrigens. Im, warte mal, wie heißt die Straße nochmal? Dings, Wittelsbacher Allee.
Ah, hey, direkt hier um die Ecke.
Gut, sehr guter Pizzabäcker auch übrigens. Hat er manchmal eingeladen, hat er immer so einen Stein, Pizzastein gehabt und hat dann so richtig schöne Pizzas gezaubert in seiner WG.
Okay, dann ich möchte ein Battle gegen ihn machen mit meinem Flammkuchen.
Okay. Und
dann kann man gucken.
Zack, zack. Legit, aber der
Flammkuchen versus Pizza.
Der ist wirklich sehr gut, ja.
Kann sehr schön.
Ja.
Ich habe mir ein Schlagwort rausgeschrieben, mit dem du das Label beschreibst oder das quasi so das Motto des, des Kollektivs beschreiben soll, das da lautet More Emotions, Less Compromises.
Mhm.
Kannst du mir erklären, was da dahinter steckt?
Genau, ja, das ist irgendwie gewachsen über die Erfahrungen, die wir am Anfang so gemacht haben und die Musikindustrie erwartet, je nachdem, wo du hin willst in der Musikindustrie, erwarten die entweder also schon ziemlich viele Kompromissbereitschaft, was okay ist, je nachdem, was du halt als Künstler erreichen willst. Und wir waren halt, in bestimmten Sachen sind wir halt grundsätzlich nicht kompromissbereit, wenn es halt so um künstlerische Integrität geht oder wenn du merkst halt, dass Leute dir versuchen, ja, mach doch mal mehr in die Richtung, weil es hat ja funktioniert so. Mhm. Das ist ja, also je nachdem, was du für einen Künstler hast oder wie du dich selber als Künstler siehst, hast du entweder einen krassen Anspruch oder sagst, ja, okay, ich will Hauptsache Parts machen oder so, was auch vollkommen legitim ist. Und wir waren halt immer, wir handhaben unser Business dann halt eher so dieses less compromises, more emotions. Und auch so, wir sind alle in unserer Art sehr emotional halt so, leidenschaftlich, wenn wir über Musik reden oder allgemein, ich, wenn ich in Verhandlungen gehe. Und genau so kam es zustande. Und wir hatten irgendwann, ist mir das eingefallen. Ich bin relativ gut mit diesen Wörtern. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Habe das so den Jungs gesagt, so, oh, krass, krass, ja, okay, wir müssen es nutzen als Motto. Ich so, okay, cool, ja. Warum nicht? Passt ja auch.
Geil, geil, geil. Ja, du hast es dann auch erklärt in so einem Post. Und ein Zitat, das ich mir rausgeschrieben habe, war: A lot of times I got a lot of stick for being radical and sticking to beliefs I deem not discussable.
Ja.
Kannst du mir ein Beispiel nennen für einen Glaubenssatz, für einen Belief, was für dich undiskutabel ist?
Ja, das sind halt auch viele so, es gibt halt bestimmte Industriemechanismen, die sind halt gegeben und manche Leute gehen da halt einfach mit, ohne dagegen zu agieren. Und ich bin immer der andere. So zum Beispiel, als wir Vertragsverhandlungen mit Major-Labels hatten, das ist halt jetzt sehr spezifisch, da kriegst du dann für deinen Künstler, klar, du kriegst einen Vorschuss, sagen wir mal, wir reden von 100.000 Euro, aber das Label will dann dafür auch die Rechte auf, im Idealfall auf Lebenszeit und die geben dann dem Künstler sehr wenig Prozente. Sagen wir mal jetzt, was so Standard leider Gottes oft ist, gerade bei Major-Labels, sind dann also 15%, 18%, 19% der Einnahmen. Da musst du vorher erstmal deine Advance recoupen, also wieder einspielen und dann kriegst du 18%.
Okay.
Weißt du, was ich meine? Das heißt, wenn die, und diese, was Leute auch meistens nicht verstehen, so diese Advances, die muss man auch nutzen, um Studio und sowas zu bezahlen. Also das wird nicht mehr extra bezahlen.
Das ist kein Taschengeld, sondern es ist
also
Produktionskosten.
Klar, genau, wenn du Beyoncé oder so bist, klar, oder nicht mal so groß, dann geben die dir nochmal extra Budgets, aber sagen wir mal, du bist jetzt nicht so krass etabliert, dann ist das halt dein Ding. Und das sind halt so Sachen, da fange ich gar nicht, also das ist für mich so, wenn ich das sehe, ich sage immer, okay, wenn der Betrag stimmt, dann kann man das auch diskutieren, aber meiner Erfahrung nach waren die Beträge für das, was man abgegeben hätte, viel zu niedrig. So, du gibst ja dein geistiges Eigentum als Künstler dann quasi ab und das kann ich auch als Manager quasi dann nicht mit mir vereinbaren, den Künstler dann zu sagen, ja, okay, unterschreib das mal nur, weil für mich war es, weiß ich, 20.000, 30.000 Euro rumspringen, komme ich nicht drüber hinweg. Das sind halt so diese, ist auch Kompromisse, ich tue mich manchmal finanziell selber ficken, aber dafür bleib ich real so. Ich sag dann so, ja, okay, das, so, weißt du, wie gesagt, dann fallen da 30.000 Euro weg, denkst du ja auch, okay, schönes Geld, dafür kann ich mich ein Jahr locker machen oder so. Aber das machen wir dann nicht halt, weil, ja, das ist einfach nicht, ja.
Nice, nice, nice.
Nicht unterstützbar. Und das ist halt so, wohin dieses Zitat. Ja, da gibt es noch ganz viele andere Beispiele, aber das war jetzt so mal das Prägnanteste halt so. Und manchmal ist es auch so, kommen dann Leute zum Beispiel, sagen wir mal, meine Künstler, jemand will einen Beat kaufen. Dann sage ich ihnen, ja, okay, sagen wir mal 1000, was weiß ich, 2000 Euro oder was auch immer. Und dann fangen die an, so, ja, aber Bruder, Ding, Spotify, Zahlen, bla. Was damit zusammenhängt, so, ja, der hat ja nur so und so 4000 Monthly Listeners. Aber wie krass die Qualität ist, alles ist so an Zahlen gebunden. Das spiele ich auch nicht mit. Ich sage, okay, du hast hier diese Qualität, such mir gerne dieselbe Qualität und such die mir für, was weiß ich, für 300 Euro. Ja. Dann können wir nochmal reden. Ja. Wenn du ihn nicht findest, dann, du weißt, warum das so viel kostet, weil das ist, diese Qualität kriegst du nicht für den Preis. Du kannst jetzt nicht auf, was weiß ich, Airbit, Beatstars gehen und dir so Beats kaufen für den Preis. Mhm. So kriegst du nicht. Du kriegst eine andere Qualität einfach. Du zahlst halt für die Qualität. Da geht ja auch Zeit rein. Das sind halt auch so Mechanismen, die ich grundsätzlich ablehne. Also ich bin da relativ offen. So, wenn es Sinn macht, zum Beispiel, wenn ich weiß jetzt, okay, das ist ein Rapper, der würde uns das und das an seiner Fanbase rüberschieben, dann kann man da diskutieren. Das muss immer Sinn machen. Aber wenn es dann Leute sind, die selber halt und die, also viele, wir arbeiten viel mit Independent-Leuten, viele von denen haben kein Management, die wissen nicht, wie man PR macht, die wissen wenig und dann kommen sie so und sagen, ja, okay, wir machen Royalty-Splits, also so 50-50 Einnahmenverteilung. Aber der Song hat auf Spotify 100.000 Plays, ja, was macht's für einen Sinn? Das ist halt 50% von nix, das macht ja keinen Sinn. Warum sollst du das mitgehen? So, klar, wenn also es ist zu breit gefächert, jetzt das auszuführen. Klar, manchmal macht das Sinn, das muss man immer abwägen, aber grundsätzlich sind manche Geschäftsgebaren so, wo ich sage, nee, okay, da braucht ihr gar nicht mit anfangen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das meine ich damit.
Oh, nice. Ich habe zwei Beispiele mir rausgeschrieben.
Ja.
Einmal gibt es einen Post bei Matt D, wo ein Song von ihm oder ein Lied von ihm irgendwie bei Navy CIS Los Angeles gelaufen ist.
Ja.
Und dann habe ich in einer Instagram-Bio gesehen, Double Platinum.
Double Gold.
Double Gold.
So Goldplatt.
Double Gold.
Das war bei meiner privaten, glaube ich, habe ich das mal so aus Spaß hinten dran gemacht. Ja.
Feier ich, aber das ist immer gut. So Gold Certified.
Zweifach.
Wo kommt das her?
Fange ich erst mit Matt D an, also mit diesem Sync. Das nennt man einen Sync. Also es gibt Agenturen, die sind extra. Also wenn man krass ist, hat man auch selber die Connections. Die haben halt Connections zu sogenannten Supervisern, Musiksupervisern, die halt bei Netflix oder in dem Fall bei CBS, die NCIS produzieren, sitzen. Und die suchen dann immer für ihre Shows nach Songs. Und dann sagen die, ja, und das genau, bei in dem Fall hatte ich mit so einer Agentur aus England gearbeitet und die haben das für uns eingetütet. Nachdem ich mich dann mal ein paar Tage hingesetzt habe und unseren Katalog da so aktualisiert habe. Genau. Kann man auch ganz offen sagen, da geht es dann, sagen wir, je nachdem, wie lange denn so ein Song genutzt wird in so einer Serie. So die bekannteste Serie dafür ist die von, wie heißt die, Issa Rae auf Netflix. Boah, das ist so krass. Siehst du, komme jetzt nicht mal drauf. Die ist die krass, die haben die krassen Musiksupervisor. Die holen sich nur so R&B, Neo-Soul. Das sind so Leute wie Her halt ein Stück weit mit bekannt geworden. Also ist jetzt ein bisschen hochgegriffen. Her ist halt übertrieben krass. Weil die halt in diesen Shows stattgefunden haben. Ich komme gerade nicht auf die Show, ich habe die noch nie gesehen, ich bin ganz ehrlich, das weiß ich nicht, ob das unbedingt thematisch jetzt so in meinem Bereich ist. Werde es mir mal anschauen. Okay, ich habe schon wieder vergessen. Ah ja, genau, auf jeden Fall kommt es da bei so einer Synchronisation auf die Dauer an, wie lange das genutzt wird und dann kriegst du halt, sagen wir mal, fängt da bei 500 Euro an und geht dann hoch bis in die Zehntausende für die Nutzung. Genau. Und da hatten wir Glück gehabt. Das war jetzt unser erster großer Sync. Genau. Das war jetzt während Quarantäne. Im April ist es passiert. Yes!
Eine kurze Zwischenfrage stellen. Klar. Kriegt man dann auch GEMA-Money jedes Mal, wenn quasi die Serie gestreamt wird?
Das wird ein bisschen komplexer. Es gibt sogenannte One-Stop-Licenses. Das heißt, die kaufen halt quasi das mit raus, mit der Lizenz. Und dann gibt es... Ah nee, sorry, mein Fehler. Oh, fast falsch erklärt. One-Stop-License ist, dass du die Masterrechte und die Verlagsrechte besitzt. Das heißt, die müssen nur mit einer Person sprechen, weil manchmal, wenn da verschiedene Songwriter drin sind, müssen die auf einmal mit 10 Parteien reden.
Okay.
Das muss immer so passieren. 24 Stunden hast du meistens maximal Zeit, um so eine Lizenz klar zu machen. Genau. Wo war ich denn? Sag nochmal die Frage. Sorry, jetzt habe ich mich irgendwie verhaspelt.
Ob man GEMA-Money bekommt, wenn die Serie läuft.
Ja. Genau. Das wird ganz normal angemeldet und ist auch relativ,
glaube, da kommt nochmal gut was rein. So. Ja, da kommt auf jeden Fall nochmal gut was rein.
Geil. Dann lass uns kurz zu Double Platinum.
Ah, Double Gold. Double Gold. Platinum war es leider nicht. Platinum, da wäre ich richtig nackt durch Frankfurt. Nein, Spaß. wir haben, also Burger und Matt D haben zwei Goldplatten bekommen für denselben Song. Der gute Mann heißt Il Tre. Mhm. Ist ein Rapper aus Rom und der Song heißt Cracovia Parte Tre. Genau, und der hat in Italien 40.000 verkaufte Einheiten halt erreicht, was bei denen Gold ist. Und genau, dafür wurden beide ausgezeichnet. Burger, der halt die Produktion und das Co-Writing gemacht hat. Und Matt D dafür, dass er als Mauro Medi den Mix und Master gemacht hat. Genau, und jeder, der halt in den Credits steht, kriegt eine Goldplatte. Ich weiß nicht, ob ich drin stehe, deswegen sind es nur zwei. Kann sein, dass wir sogar drei bekommen werden, wenn ich auch mit drin stehe als Manager. Ja, das war so ein schöner Meilenstein. So, das sind jetzt unsere ersten Goldplatten. So. Zwar leider nicht mit den Projekten von den Jungs direkt, weil ja. Sondern nur als, also nur ist auch, gibt jetzt auch nicht so viele Produzenten, die das so mal so nebenbei so eine Goldplatte aus dem Handgelenk schütteln. Aber ja, noch nicht mit den eigenen Projekten. Da wollen wir noch hin. Wenn das okay. Klappt, wäre super.
Wie kam der Beat zu Il Tre?
Wir sind in Italien, das ist so lustig, wie wir da connected sind. So eine Freundin von Christian, von Burger, die wollte eigentlich, dass Matt D diesen Rapper produziert, also Il Tre, weil sie dachte, sein Stil passt besser zu ihm. Mhm. Und Matt D meinte dann so, Anni ist eher Christians Ecke so. Und hat ihn dann, waren die so zusammen im Studio, ich war sogar dabei an dem Tag, die hat ihn dann so eingeladen ins Studio und wir haben dann einfach Beats gehört und er fand es übertrieben cool, also Il Tre. Ja, und dann haben die angefangen, so Sessions, geile Sessions haben die gemacht, aber leider, das waren die einzigen Sessions, wo ich nicht dabei war, glaube ich. In Sperlonga, ist so zwischen Rom und Neapel, so eine wunderschöne Hafenstadt. Da haben die dann quasi sich ein Haus gemietet, so ein Airbnb, so eine Villa. Und haben da Musik gemacht. Und da ist der Song entstanden und der wurde dann auch gleich ausgekoppelt. Sehr lustige Story auch. Burger hat den übrigens im Apartment seiner Schwester auf seinem Laptop über die Kopfhörer produziert. Krasser Respekt auf jeden Fall, so ohne richtige Studioboxen. Ja, genau, dann kam der irgendwie raus und man hat gleich gesehen, also Il Tre war schon bekannt, der war jetzt nicht so, aber nicht so jetzt Fera Basta, Dark Polo Gang, nicht in der Größe. Und auf einmal das Ding, ich weiß gar nicht, es war nach 5 Tagen oder weniger sogar, nach 3 Tagen 1 Million Streams, was viel war, so, oder was immer noch viel ist. Und jetzt ist er, glaube ich, bei 24 Millionen oder so, ja. Könnte sogar sein, dass Platin, also wenn es so weitergeht, vielleicht nächstes Jahr Platin für denselben Song. Ja, genau. Ja, für das Album hat Burger auch, also das Album soll irgendwann mal rauskommen. Ich weiß nicht, die haben es jetzt auch wegen Lockdown und so verschoben. Mhm. Da hat er auch noch ein paar Sachen drauf. Ja, das wird auch ganz gut.
Sehr schön.
Ja.
Geil. Ich weiß, dass du kulinarisch sehr bewandert bist. Mhm. Und würde jetzt die abschließende Frage um quasi den Käse auf das Podcast-Interview zu liefern. Siehst du Parallelen zwischen deinem Musikgeschmack und deinem Lieblingsessen?
Eigentlich nicht, muss ich sagen. Ich hätte die Frage, glaube ich, vor ein paar Wochen noch anders beantwortet, aber ich habe, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich bin jetzt nicht so der, ich finde, ich habe einen sehr, wie sagt man, exquisiten Musikgeschmack und ich achte sehr auf Details und ich bin eher so Sänger verliebt, achte viel auf Songwritings, wie sind Melodien, was manche Leute gar nicht so wirklich im Blick haben oder wie sind Beats produziert und sowas, also schon sehr detailliert. Und beim Essen bin ich nicht so detailliert, sage ich mal so. Ich bin schon, ich bin jetzt nicht so einer, der so in ein 2-Sterne-Restaurant geht und sich, was weiß ich, ein 8-Gänge-Menü für 200 Euro bestellt oder sowas. Ich bin dann eher so klassisch, mache meine Spaghetti Carbonara. Ich bin der italienischen und türkischen Küche sehr groß zugewandt, keine Ahnung. Poaccia, ganz simples Ding, eins meiner Lieblingsessen. Kennst du Poaccia?
Nee,
so kleine Hefebrötchen und in der Mitte ist so Füllung. Klassisch türkisch ist das, glaube ich. So Hackfleisch und keine Ahnung, so Sachen. Ja, nee, da bin ich. Oder hier zum Beispiel, meine Freundin hat äthiopische Wurzeln. Ich mag Injera in jeglicher Form. Ist jetzt auch nicht. Also ist krass aufwendig, das zu kochen, aber ist jetzt nicht so, oh ja, hier noch ein Blättchen dies und da ein Ding und so. Und,
ah, okay,
ja, ich mag es so eher so, wie sagt man? Wie sagt man dazu?
Bodenständig.
Bodenständige Küche. Ja. So. Es muss nicht so fancy sein. Und ja, mein Musikgeschmack ist da eher anders. Der ist dann so, ah nee, das kann ich mir nicht anhören. Das hört sich an wie alles andere. Da muss irgendwas sein, was mich so kickt. So. Ja.
Ja. Okay. Sehr schön. Ja. An der Stelle schon mal vielen Dank für die ganzen Einblicke.
Gerne.
Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du gerne loswerden möchtest?
Darf ich Promotion machen?
Wann unbedingt.
Kommt? Ja, okay. Am 18.09. kommt krasse neue Single von Mogul raus mit einem Rapper aus Maryland, aus den Vereinigten Staaten, MG, und einem Sänger aus Brighton, Jayvon. Heißt Mixed Messages. Absolut krass ist der Song. Und nicht nur, weil ich da so involviert war. Übertrieben krass. Gebt euch das auf jeden Fall. Merdi kommt demnächst mit einer EP für Tänzer, also eine reine Beat G-Funk-EP. Und ansonsten streamt alles von Burger, streamt alles von Merdi, streamt alles von Mogul und gibt euch Craig Ignatz Album noch. Und ja, sonst haltet die Ohren steif. Wenn jemand irgendwas wissen will zur Musik, checkt einfach So You Love Music, da ist irgendwo mein Kontakt, also info@soyoulovemusic.com. Schreibt mich gerne an, ich antworte jedem. Genau. Ansonsten Shoutouts an Frankfurt, Beste. Rüsselsheim am Main, ihr wisst, 64428. Grüße an Starting Lineup an der Stelle, auch nochmal Noctarium hier aus Frankfurt. Und die GG Vibe Gang, insbesondere Miss Control und Jenny Yo, sehr großartige DJs. Gebt euch das. Ja, ich bin in Frankfurt nicht mehr so bewandert, aber sonst alle anderen, die hier was machen, auch Shoutouts. Auf jeden Fall, ihr macht das gut. Ich kriege immer viel mit von außerhalb. Das läuft alles gut. Ich bin immer sehr stolz, wenn ich sagen kann, ja, ich komme aus Frankfurt oder Rüsselsheim. Egal, bei uns geht leider nicht so viel mit Rüsselsheim. Außer das Rind. Shoutout an das Rind. Genau, das war's. Ja, und vielen Dank, dass ich hier sein durfte und mit dir sprechen durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank für deine Zeit.
Danke.
Bam. Wir sind raus.
Skirt, skirt.
Podcast Brudi.
Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt's eine neue Folge für euch. Wenn ihr mir bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich als Podcast Brudi zusammengeschrieben in einem Wort. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, lasst euch nicht anquatschen. Herz allerliebst, euer Joscha.
Podcast Brudi.